Die Bilder habt ihr vermutlich alle gesehen. Bilder von dem Anschlag während des Marathons in Boston. Zwei Bomben waren explodiert. Drei Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Mehr als 170 wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Eine heiße Spur zu den Tätern, die gibt es bisher noch nicht. Aber es gibt Diskussionen und Spekulationen. Sehr viele weltweit im Internet. Und da wird nicht nur über die möglichen Täter, sondern auch über die Rolle von Twitter bei solchen Krisensituationen diskutiert. So gab es bei Twitter erste Meldungen über die Explosionen schon 10 Minuten, bevor das US-Fernsehen sie meldete. Twitter hat also direkt zu Beginn eine wichtige Rolle eingenommen. Donja Farahani vom Webschau-Team, spielt Twitter jetzt auch im Nachgang des Anschlags immer noch eine große Rolle?
Das kann man so sagen. Also bei den Ermittlungen zum Beispiel. Die Polizei in Boston hat sich an die Netzgemeinde gewandt, um Hinweise zum Attentat zu bekommen. Vor allem Videos und Bilder. YouTube hat nur wenige Stunden nach der Explosion extra einen Kanal eingerichtet, um solche Videos rund um die Anschläge zu sammeln. Berichterstattung nah am Geschehen also. Klingt erstmal gut, bringt aber auch Gefahren mit sich.
Okay, Gefahren. Welche siehst du da?
Der Blogger Sam Light schreibt zum Beispiel auf Mashable, dass die selbst gedrehten Videos und Fotos zwar notwendige Infos liefern können, aber sie können auch für Verwirrung sorgen. Mhm. Es gibt Falschmeldungen über potenzielle Täter, sogar welche über Opfer. Aktuell geht ein Foto von einem jungen Mädchen rum, was angeblich bei dem Attentat ums Leben gekommen ist. Das Foto ist aber ein Fake. Bei Twitter wird halt nicht kontrolliert, schreibt Robert Vossen im Blog Basic Thinking.
In den traditionellen Medien trifft der Chef vom Dienst die Entscheidung, welche Bilder dem Zuschauer zugemutet werden können und welche nicht. Bei Twitter fehlt diese Kontrollinstanz völlig. Und auch wenn die traditionellen Medien sicherlich auch falsche Entscheidungen treffen, so können dort die Verantwortlichen bei reißerischen Bildern im Nachhinein zur Verantwortung gezogen werden. Auch diese Möglichkeit fehlt bei Twitter.
Sprich, jeder twittert, was er will und oder auch hat. Manche Bilder und Videos sind auch wirklich extrem viele blutige Bilder. Ich habe eins gesehen von einer Frau. Sie wurde mit Verletzungen blutverschmiert in einem Rollstuhl weggebracht. Vossen findet, dass solche Bilder zumindest gekennzeichnet werden sollen, damit man, bevor man draufklickt, weiß, okay, es handelt sich hier um ein Unfallbild.
Ich glaube, ich habe das auch gesehen, ja. Dann lass mich nochmal zusammenfassen. Wir haben eine extrem schnelle Berichterstattung, aber das geht dann doch irgendwie zulasten der Korrektheit. Es können also auch Falschmeldungen rasend schnell sich weiterverbreiten. Gibt es denn da irgendeine Lösung für das Problem?
Also Blogger Robert Vossen schreibt, dass es schon Möglichkeiten gibt, die Nachteile der Twitter-Berichterstattung zu reduzieren. Zum Beispiel, indem man geografische Daten hinzuzieht. Damit wäre überprüfbar, ob der User jetzt wirklich da ist, wo er behauptet zu sein. Mhm. Auch Algorithmen könnten eingesetzt werden, die bestimmen, ob ein Tweet wahr ist oder nicht, das sagt Vossen. Falsche Tweets könnten dann entweder gelöscht oder zumindest von Twitter markiert werden. Matthew Ingram sieht das anders. Er schreibt auf der Website Paid Content.
Anstatt sich darauf zu verlassen, dass Twitter das filtert, denke ich, es ist viel besser, die chaotische Natur des Mediums zu akzeptieren und sich auf Journalisten zu verlassen, die die Informationen in Echtzeit filtern.
Also statt einer Kontrolle durch Twitter sollen Journalisten bewerten, welche Aussagen wahr sind oder falsch. Also ob Twitter jetzt Fluch oder Segen ist in Krisensituationen, das ist jetzt nur ein Aspekt der ganzen Diskussion rund um den Anschlag in Boston. Speziell in Deutschland ist auch eine alte, immer wiederkehrende Diskussion entflammt. Es geht um die Vorratsdatenspeicherung.
Ja, Vorratsdatenspeicherung, die hatten wir, glaube ich, auch in der Webschau schon etliche Male hier. Erklär doch nochmal kurz, worum es dabei genau geht.
Also bei der Vorratsdatenspeicherung werden bestimmte Daten von jedem Bürger per se gespeichert für mindestens 6 Monate. Das sind Daten wie, wen hast du wann von wo aus angerufen, wem eine Mail geschickt, über welchen Internetzugang und mit welcher IP-Adresse. Ungefähr 2 Jahre gab es die Vorratsdatenspeicherung bei uns in Deutschland. Im März 2010 wurde sie dann vom Bundesverfassungsgericht gestoppt. Seitdem streitet die Koalition über neue Gesetze. CDU und CSU sind für eine schnelle Umsetzung, die FDP dagegen. Und gestern hat Hans-Peter Uhl von der CSU im Deutschlandfunk in einem Interview gefordert, dass man die Vorratsdatenspeicherung schnell wieder an den Tag, an die Bürger bringt. Er sagt, dass er der Meinung ist, dass die Vorratsdatenspeicherung zwar alleine nicht Terroranschläge verhindern kann, aber sie sei ein Instrument neben mehreren.
Schauen Sie zum Thema NSU. Da wurden ja Handys und Computer und Laptops gefunden. Wir alle fragen heute noch, über ein Jahr später, wie groß ist der braune Sumpf? Mit wem haben die kommuniziert? Hätten wir damals schon die Vorratsdatenspeicherung, die wir heute noch nicht haben, die wir aber einrichten müssen, weil die EU uns dazu zwingen wird, mit Recht, wüssten wir sehr viel mehr.
Die Vorratsdatenspeicherung, die führt ja eigentlich immer zu Reaktionen. Wie waren denn die Reaktionen zu der Aussage jetzt von Hans-Peter Uhl?
Thomas Knüer schreibt in seinem Blog, dass Uhl den Anschlag in Boston missbrauchen würde, um sein Ziel zu erreichen, den Aufbau eines Überwachungsstaats. Bürgerdaten sammeln ohne Anlass, ohne Verdacht, helfe gegen Terroranschläge nicht, das sagt Knüer.
Was Uhl nicht erwähnt, sehr wohl aber weiß, die Überwachungsmöglichkeiten der US-Behörden sind weitaus tiefgehender. Gebracht hat es nichts. Und es lassen sich nicht alle Anschläge verhindern. Es lassen sich nicht alle Wahnsinnigen stoppen. Und die ganze Welt wird nicht plötzlich zu einem friedlichen Dorf.
Auch Udo Vetter schreibt in seinem Lawblog, dass es der falsche Weg sei, Bürger vor eine vermeintliche Wahl zu stellen. Für Rechtsanwalt Markus Komper ist Hans-Peter Uhl einfach nur ein bayerischer Kabarettist, also quasi nicht ernst zu nehmen.
Okay, das hier war auch kein Kabarett, würde ich sagen. Das war die Webshow mit Donja Farahani. Themen waren die Berichterstattung über den Anschlag in Boston und die Vorratsdatenspeicherung.